Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Der Nachrichtenstrom aus den USA reißt nicht ab, sei es mit Blick auf die wirtschaftliche Lage, sei es mit Blick auf die Politik. Donald Trump ist immer wieder für neue Wolken gut, sei es in Venezuela, sei es in Grönland oder zuletzt wieder die Thematik der Epstein-Files. Mein Name ist Christian Lenk, ich bin Leiter Research Devisen und Geldpolitik und habe heute zwei Experten zum Thema Vereinigte Staaten bei mir im Podcast-Studio. Das ist zum einen Alexander Buro, unser US-Volkswirt, und natürlich Sonja Marten, unsere Chefvolkswirtin. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Hallo.
Ja, blicken wir zunächst mal auf das große Ganze. Die Politik wirft ihre Schatten voraus. Und damit meine ich jetzt nicht den US-Präsidenten, sondern auch das US-Repräsentantenhaus. Wir haben im November Midterms, also alle zwei Jahre wird da ja gewählt. Wie sieht es da aus? Wie ist da die Stimmungslage bei den US-amerikanischen Wählern?
Ich fange vielleicht mal an mit dem kurzen generellen Bild in den USA in den letzten Monaten, weil das natürlich auch auf die Midterm Elections Auswirkungen haben wird. Wir haben natürlich einen wahnsinnig volatilen Start ins Jahr gehabt. Wir hatten ja diese sich überschlagene, muss man sagen, geopolitischen Ereignisse, die ja unglaublich medienwirksam inszenierte Entführung von Nicolas Maduro, die ja gleich im Anfang Januar stattgefunden hat. Dann wurde ja auch gleich in Richtung Kuba und Kolumbien auch gedroht, wo man schon dabei war. Und während wir uns hier alle noch die Augen gerieben haben, war dann auf einmal Grönland im Visier. Dann kamen neue Zolldrohungen, 10% steigend bis auf 25%. Sollten ja Zölle auf Güter aus der EU erhoben werden, wenn man sich eben nicht dem Diktat des US-Präsidenten beugt und Venezuela überhändigt. Das war alles wahnsinnig schwierig, hat auch die EU mal wieder vor eine ziemliche Zerreißprobe gestellt. Da gab es zum Teil sehr kämpferische Reden in Davos, auch Donald Trumps Rede in Davos, natürlich fast schon legendär mittlerweile. Das Ganze ist jetzt mittlerweile wieder ein bisschen ruhiger geworden. Das Grönland-Thema ist erstmal vom Tisch. Da haben wir wieder so einen Taco-Moment bei Donald Trump. Trump always chickens out. Da hat er, glaube ich, eingesehen, er kommt damit nicht weit. Und er hat dann auch so ein bisschen, glaube ich, auch innenpolitisch Druck bekommen. Die Grönland-Politik war wahnsinnig unbeliebt in Amerika. Und dann ist halt zeitgleich die Situation in Minneapolis komplett eskaliert. Ja. Und das hat er dann dazu geführt, dass die Umfragewerte noch schlechter geworden sind.
Ich glaube auch, also das ist es wirklich, was momentan die Leute in den USA stark bewegt. Diese Eispolizei, also die Abschiebepolizei, die da rigoros vorgeht. Das hat man in den Umfragewerten gesehen. Also seine Zustimmungswerte zu Präsident Trump, die liegen jetzt so bei 43% nur noch. Und man sieht eigentlich schon, dass das seit seiner Wahl kontinuierlich abgenommen hat. Heißt auf der anderen Seite so rund 55% Ablehnung. Jetzt ist es ja so, bei den Kongresswahlen wird eigentlich nicht über den Präsidenten abgestimmt. Aber ich denke doch, dass die Politik, die ist einfach momentan so stark auf Trump zugeschnitten, er ist so präsent. Im Grunde hat man ja den Eindruck, eigentlich regiert nur er. Ja. Insofern ist das natürlich ein Faktor, der da eine Rolle spielen wird. Und das wird höchst spannend. Das ganze Repräsentantenhaus wird ja neu gewählt. Das heißt, da sind die Karten ganz offen. Und im Senat, da wird ein Drittel neu gewählt. Das heißt, da ist nicht ganz so viel Bewegung. Aber auch da sind ja die Mehrheitsverhältnisse momentan so knapp, dass die Republikaner, die müssen eigentlich 20 Sitze jetzt verteidigen und dürfen dabei nicht mehr als zwei verlieren. Also das wird eine ganz spannende Sache. Und vor allem, wie es dann weitergeht, sollten die Republikaner eine Kammer verlieren oder sogar beide.
Ja. Ja, daher, das wird die große Zerreißprobe, weil ich gerade gesehen habe, dass ja jetzt bei diesem im Staatssenat in Texas gab es ja jetzt diese riesige Wahlschlappe für die Republikaner. Da hat ja die Kandidatin der Republikaner, die Trump ja auch vor dieser Wahl sehr stark unterstützt hatte, ja haushoch verloren. Trump hat dann im Nachhinein so getan, als wisse er quasi nichts von dieser Wahl. Also vielleicht ist es ja nie gehört. Sie hat aber auch einen sehr seltsamen Namen, muss ich sagen. Vielleicht ist es ja ein Vorzeichen, wir werden es sehen.
Also besteht durchaus eine Gefahr, dass aus dem Taco-Chicken ab November dann ein Lame Duck wird.
Ja, ich würde sagen, die Gefahr besteht.
Also der Kongress ist vor allem immer wichtig, wenn es ums Geld geht. Und das heißt, wenn jetzt eine Kongresskammer demokratisch wird, dann werden wir es häufiger sehen mit Government Shutdown, mit Blockaden zu irgendwelchen Gesetzen. Also das wird sehr interessant. Man könnte sich dann weiterhin vorstellen, dass Trump mehr auf Exekutive geht, also per Dekret versucht, irgendwas durchzusetzen. Das könnte dann wieder irgendwelche Gerichtsentscheide nach sich ziehen. Also das könnte turbulent werden, ja.
Naja, da kommen wir aber doch mal zu den greifbaren Dingen zurück, nämlich, du hast es schon angesprochen, Alex, die USA brauchen Geld, die haben ein relativ hohes Defizit. Gleichzeitig läuft doch aber die Wirtschaft ganz gut. Ich glaube, wir haben diese Woche den ISM, also den Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe gesehen, der ist im Januar überraschend stark ausgefallen. Wir haben das Thema, ich glaube, AI-Boom. Funktioniert diese Story? Wachsen die USA wirklich so stark und profitieren auch wirklich alle US-Wähler davon?
Also jetzt gerade so ganz aktuell wissen wir es leider gar nicht, wegen dem Government Shutdown. Da fehlen uns immer noch die Daten, vor allem fürs Bruttoinlandsprodukt, fürs vierte Quartal. Die werden jetzt Mitte Februar erst kommen. Aber ja, was man so ansonsten an Konjunkturindikatoren hat, deutet das schon darauf hin, vor allem vom Konsum, dass es weiterhin sehr gut läuft in den USA. Und das sind im Grunde zwei Faktoren, die man da erwähnen kann. Also Konsum, aber nur der sehr wohlhabenden Haushalte, weil die ärmeren Haushalte, für die wird es immer enger. Da ist die Inflation so stark gestiegen in den letzten Jahren. Das ist ein Riesenpunkt. Und am Arbeitsmarkt läuft es ja auch nicht mehr ganz so gut. Die Arbeitsmarktlage ist jetzt nicht schlecht, aber einfach die Beschäftigung wächst nicht mehr so stark wegen der verschärften Migrationspolitik. Die Arbeitslosenquote ist ein bisschen gestiegen. Also die Verbraucher, also die breite Masse der Verbraucher, die ist sehr besorgt. Das sieht man am Konsumklima. Aber eben der Konsum wächst trotzdem sehr stark. Das heißt, das können eigentlich nur die ja sehr wohlhabenden Haushalte sein, die vom Aktienmarkt profitieren, von Immobilienwertsteigerungen profitiert haben und deswegen einfach das Vermögen haben und daraus Geld rausziehen können und ihren Konsum immer weiter ausbauen können. Das ist der eine Faktor. Und das zweite ist das Thema KI, hast du eben schon angesprochen. Also das kommt auch wirklich in der Realwirtschaft an in den USA. Da werden Datencenter gebaut, da wird in Software investiert. Und das ist ein Faktor geworden, das trägt positiv bei zum BIP.
Ja. Wobei man ja sagen muss, also wir haben da ja auch gerade zuletzt viel drüber gesprochen, es ist natürlich auch so ein bisschen seltsam eigentlich, ne? Weil wir haben ja dieses Thema, du sagtest gerade, die ärmeren Haushalte geben offensichtlich, nehmen wir mal ein wenig aus, also das Konsumklima zumindest ist ja an sich wahnsinnig schlecht, die Reichen geben offensichtlich viel Geld aus, also diese K-shaped Economy. Wir haben aber auch gesehen, zum Beispiel, dass der Konsum ja zuletzt auch deutlich durch das Gesundheitssystem gestützt wurde. Also Healthcare Services war ein großer Faktor. Also da gibt man einfach auch viel Geld aus, weil die Bevölkerung altert. Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Thema. Die Sparquote in Amerika ist deutlich rückläufig, also auf dem Dreijahrestief. Also stellt sich, finde ich, so ein bisschen auch die Frage, wie viel dieses Konsums vielleicht auch auf Pump ist. Also das, manches davon ist wahrscheinlich sicherlich auch ein bisschen auf Pump. Und dann ist natürlich dieses große Thema Affordability, Inflation, weil die Inflation ja trotz Zölle nicht so stark angestiegen ist, wie vermutet.
Ja, Inflation ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Denn normalerweise haben wir doch in einem Umfeld, in dem eine Wirtschaft relativ stark wächst und auch die Sorgen der Verbraucher so hoch sind, das heißt wahrscheinlich auch die Inflationserwartungen dann erhöht sind, müsste doch eigentlich die Inflation ein großes Thema darstellen. Ich glaube, wir liegen aktuell bei 2,7%.
Also laut Trump sind es 1,6.
Ja, das ist diskutierbar, alles eine Frage der Betrachtungsweise. Aber ja, deutlich über der Marke von 2%, die ja die Fed anstrebt. Und dann haben wir ja auch noch die Thematik der Zölle, die ja eigentlich auch dazu geführt haben oder hätten sollen, dass die Inflation ansteigt. Kommt sie jetzt denn zu 2% zurück oder dauert das noch bis in alle Ewigkeit?
Also die letzten Inflationsberichte, da war die Inflation doch recht moderat, muss man sagen. Also einfach auch die Preissteigerung gegenüber dem Vormonat. Allerdings muss man sagen, durch wieder den Regierungsstillstand, der da mehrere Wochen war, da war einfach auch die Datenqualität sehr schlecht. Und insofern sollte man da nicht zu viel Gewicht drauf setzen. Die Inflationsberichte, die jetzt noch kommen, hoffentlich, wenn es keinen Shutdown gibt, der länger anhält, die sollten sich wieder normalisieren. Und ja, da ist der Preisdruck moderat. gerade das Thema Zölle, was du angesprochen hast, das ist eigentlich die größte Überraschung, weil da sieht man weiterhin sehr wenig, dass wirklich von dieser Zollbelastung über die Unternehmen dann schließlich auch bei den Endverbrauchern was ankommt, sondern gerade bei industriell erzeugten Gütern, ganz normal Autos, Fernseher und Ähnliches, da sind die Preissteigerungen einfach super niedrig im Vergleich zum Vorjahr und das trotz dieser sehr hohen Zölle. Ja.
Da gibt es ja verschiedene Theorien, warum das so sein könnte. Weil ich meine tatsächlich, es haben ja alle gedacht, wenn die Zölle kommen, dann steigt die Inflation in Amerika ziemlich sofort. Ich meine, die Prognosen hatten ja so einen riesen Buckel da drin und das ist nicht passiert. Und also es gibt verschiedene Ansätze, Erklärungsansätze. Ich glaube, einer ist ja, dass die Exporteure, die Güter also in die USA senden, große Rabatte gegeben haben. Das war insbesondere bei den Autoherstellern aus Asien ja ein großes Thema am Anfang, dass man da gesagt hat, man will sich quasi den Markt in den USA sichern und gibt deswegen Rabatte. Es ist nicht ganz klar für mich, ob das jetzt angehalten hat, aber wir hatten vor ein paar Tagen oder letzte Woche darüber gesprochen, die Inflation für Neuwagen in den USA war im letzten Jahr 0,6%, was ja also 0,6%, also eigentlich gar nichts. Mhm. Insofern, so, das ist ein Thema. Die andere Theorie ist ja, oder der zusätzliche Erklärungsansatz ist, dass die Importeure in den USA einen Teil dieser Zölle geschluckt haben, dann kann man natürlich die Frage stellen, okay, wie können die das leisten? Da wird dann argumentiert, dass sie zum Teil in den vergangenen Jahren relativ satte Preissteigerungen ja nehmen konnten, zum Teil auch vielleicht für Produkte, wo sie selber gar nicht so viele Kosten hatten. Also das war ja so dieser Mitläufereffekt bei der Inflation und dass sie daraus quasi jetzt noch zehren können. Also das sind so ein bisschen, und dann gibt es natürlich auch diese Ausnahmen. Es gab ja bei Zöllen anders zum Teil Ausnahmen. Insofern, ich glaube, das ist so das, was die meisten Leute sagen, daran liegt es, was aber nicht bedeutet, dass sich das nicht doch noch in den nächsten Monaten zum Teil zumindest in etwas höherer Inflation niederschlägt. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, also das Thema Inflation und Affordability in den USA spielt ja eine große Rolle für die Bevölkerung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die Inflation steigt, auch wenn es nicht massiv ist, dass das schon noch einen gewissen Unmut auslösen wird in der Bevölkerung.
Ja, ich glaube nicht nur in der Bevölkerung, oder? Die Fed steht doch auch vor dem großen Thema, was ist jetzt stärker zu gewichten, die Schwäche im Arbeitsmarkt, die leichte Schwäche im Arbeitsmarkt oder die Inflation?
Wobei, beim Arbeitsmarkt vielleicht eine Sache, ja. Ich meine, da ist es ja so, also früher waren wir ja gewöhnt bei den Non-Farm Payrolls, so 120 war so normal, da hat man gesagt, ne, so 120 war das doch immer.
120.000 neu geschaffene Stellen.
Genau, neu geschaffene Stellen. Ja. Und man sagt ja, aufgrund der demografischen Entwicklung und allen wirklich anderen Dingen, ist heutzutage 50 ist die neue 120. Also, dass man eigentlich auch bei geringeren Stellen zu wechseln, aber dass man gar nicht so schlecht dasteht. Und das ist vielleicht auch für die FED natürlich ein Thema, ne?
Ja. Auf der anderen Seite besteht halt auch die Angst, vielleicht durch KI jetzt arbeitslos zu werden, weil die Unternehmen, ja, eben wenn sie die Zölle zum großen Teil übernommen haben bisher, da auch Kosten sparen müssen und entsprechend jetzt zurückhaltend sind bei neuen Stellen und ja, auch beim Lohndruck, ja.
Ja, wobei die Frage natürlich ist, ob dann die Zinsschraube die richtige Stellschraube ist, um das Thema überhaupt anzugehen.
Ja, ja gut, das ist ja. Das ist ja die große Frage, wenn die Inflation aus der falschen Quelle sozusagen kommt, also wenn es nicht eine Nachfrage, sondern vielleicht auch eine angebotsseitige Inflation oder durch Zölle getrieben ist, dann helfen Zinserhöhungen ja per se gar nichts. Wenn man jetzt mal über also aggressiv an Zinserhöhungen denkt, hilft es gar nichts gegen die Inflation, dann kann man hindurch gucken. Aber da hat die EZB ja zum Beispiel auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie gedacht hat, sie kann durch so einen Inflationsschub hindurchschauen und hat dann festgestellt, dass ihr irgendwann die Inflationserwartungen entlitten sind. Also insofern ist das sicherlich für die FED auch eine große Herausforderung, insbesondere dann demnächst dann unter neuer Leitung.
Richtig, wir haben einen neuen designierten FED-Vorsitzenden, Kevin Warsh, von Trump zumindest erstmal nominiert. Der ganze Prozess, bis er dann in Amt und Würden geht, dürfte wahrscheinlich noch etwas dauern. Ja. Wird er eine andere Politik fahren? Wird er eine Marionette Trumps sein? Oder ist er wirklich ein ernstzunehmender Geldpolitiker?
Also Marionette würde ich jetzt eigentlich sagen eher nicht. Also zumindest ist er eine, also ich glaube, der andere Kevin wäre problematischer gewesen als dieser Kevin. Insofern ist es, glaube ich, gar nicht die schlechteste Wahl. Aber wo du hier gerade sitzt als Experte zum Thema FED, Christian, vielleicht kannst du deine Frage selber beantworten.
Nein, das mit der Marionette war natürlich äußerst ketzerisch gesagt. Ich glaube auch nicht, dass Warsh sich dazu hinreißen würde oder im Hintergrund irgendwelche Knebelverträge unterzeichnet hat. Ja, sein Gesamtbild ist so ein bisschen, man kann fast sagen, widersprüchlich. Ja. In seiner Amtszeit als FED-Gouverneur, er war ja schon mal von 2006 bis 2011 Mitglied des FOMC gewesen, da war er eher den geldpolitischen Falken zuzurechnen gewesen. Zuletzt hat er sich eher für stärkere Zinssenkungen ausgesprochen. Er hat auch so grundsätzlich dieses Narrativ, durch AI kommt in die USA nochmal so ein Produktivitätsboom, der dann zu starkem Wachstum, aber ohne deutliche Zunahme der Inflation sorgen kann. Das heißt, das wird wohl auch den Ausschlag gegeben haben, warum ihn Trump dann überhaupt gewählt hat. Unklarer ist dann die, wir sagen, etwas speziellere Thematik der Bilanzpolitik. Da geht es dann in Details, wie hoch soll die Bilanz der FED bleiben? Soll sie ihre Bestände an US-Staatsanleihen abbauen? Soll sie die vielleicht umschichten von länger laufenden, kurz laufende? Grundsätzlich, wie soll die FED in Zukunft agieren? Da gibt es ja auch deutliche Kritik an der FED, dass man sich das Mandat in den letzten Jahren zu weit ausgelegt hat, dass man zu weit in Richtung auch Klimapolitik oder solche Fragen hingegangen ist, dass man da wieder wirklich auf den Kern zurückkehrt. Also das werden dann die spannenderen Fragen sein. Aber wie schon gesagt, der Nominierungsprozess dauert noch ein bisschen. Frühestens im Mai wird er dann sein Amt antreten. Und selbst dann gilt es zu berücksichtigen, auch wenn er FED-Vorsitzender ist und wahrscheinlich dann auch FOMC-Vorsitzender, ist nur eine Stimme von 12. Also er muss die anderen erstmal überzeugen. Und das gelingt natürlich umso besser, je näher man an der Konsensmeinung ist. Wenn man ganz extreme Forderungen fährt, dann dürfte es entsprechend schwieriger sein, auch die anderen FOMC-Mitglieder dazu mitziehen zu bringen.
Und ich fand, die waren doch in den letzten Monaten erfreulich selbstständig im Denken. Also es war ja die letzten Entscheidungen und die letzten Diskussionen, die man da ja offensichtlich hatte, zeigen ja durchaus, dass da man weiterhin unterschiedlicher Meinung ist, zum Teil sogar sehr offen damit umgeht, dass man unterschiedliche Meinungen hat und nicht jeder war ja der Meinung, die Zinsen müssen gesenkt werden. Das haben die auch kommuniziert. Das ist ja eigentlich positiv zu werden, würde ich sagen.
Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort zu diesem Podcast. Positive Nachrichten, zumindest mit Blick auf die Entscheidungsfindung in der FED. Die USA wachsen. Allerdings gibt es noch viele Fragen, die offen bleiben und wird sicherlich auch ein spannendes Jahr bleiben. Nicht nur mit Blick auf das Weiße Haus, das uns wahrscheinlich weiterhin im Stundentakt mit neuen Tweets beglücken wird, sondern auch mit Blick auf die Midterm-Elections dann im November. Sonja, Alex, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besten Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge des DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 3. Februar 2026 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.